Ja, ich freue mich, dass der Michael Stahl heute unter uns ist. Und ja, er war schon mal vor fünf Jahren da und dass er jetzt wieder da ist, ist echt genial. Er hat schon sehr viel erlebt in seinem Leben. Er hat Verletzungen erlebt, Demütigungen, die Auswirkungen von Schuld und Versagen, Katastrophen und Verluste. Und das Ganze hat ihn, denke ich, einfach ein Stück weit verändert. Und deshalb ist er auch hier, um uns so eine geniale Botschaft einfach weiter zu sagen. Und ja, genau. Deshalb möchte ich dich jetzt einfach bitten, hier auf die Bühne zu kommen. Und wir sind sehr gespannt, was du uns heute mit auf den Weg gibst. Vielen Dank dafür.
Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vor 5 Jahren war ich ja schon mal da. Und von vorne weg, wir können alle du miteinander umgehen, oder? Du? Muss ich jemanden siezen? Hat jemand einen Titel? Okay, gut. Also. Also erstmal hat mich draußen vorhin eine Frau gefragt, dürfen wir auch kommen? Sag ich, warum? Ja, weil Männer draufsteht. Ja. Schön, dass ihr da seid, Mädels. Gell? Jetzt mal nur ein Applaus von den Männern für die Frauen. Ja, und falls ihr Frauen das nicht wisst, Männer sind genial aus dem Grund, ich war jetzt vor 4 Wochen mit 52 Männern in Israel. Eine Woche lang wie die Ölsardinen aufeinander und keinen einzigen Streit. Ja. Ja, das Thema ist heute Männer, die starken Helden von heute. Da ist für mich erstmal die Frage, muss ich denn immer stark sein? Ich habe ja seit 24 Jahren eine Sportschule für Selbstverteidigung und da kommen eine Menge Leute zu mir und sagen, sie werden gemobbt und gequält, aber ich möchte stark sein. Dann die Eltern sagen zu mir, mein Kind wird gequält, gemobbt. Sag ich, was raten Sie Ihrem Kind? Du musst stark sein. Jetzt weiß ich nach 24 Jahren immer noch nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, was das bedeutet, du musst stark sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Und dann haben mich heute ganz viele Leute gefragt, wie geht's dir? Da möchte ich den Leuten sagen, ich bin kein Passt-schon-Typ. Wenn sie mich fragen, kriegen sie eine ehrliche Antwort. Manches geht gut, aber einiges geht gar nicht gut. Wenn alles gut wäre, wäre ich ja schon im Himmel. Ja. Und möchte ich gar nicht so viel über Stärke heute berichten, sondern viel mehr über Schwäche und Versagen. Und dass ich darüber sprechen kann, ist, denke mal, wieder meine Stärke. Das Erste, was ich euch erklären möchte, wie geht die Welt eigentlich mit Verlieren, mit Versagen, mit Chaos um? Manche von euch haben meine Vorträge schon gehört. Meine Lebensgeschichte ist immer noch dieselbe. Ich bin immer noch in Armut aufgewachsen, habe Gewalt erfahren. Also das hat sich nie geändert. Aber ich werde euch vielleicht auch noch ein paar neue Impulse heute geben. Ich habe vor ein paar Monaten ein Projekt in einem Kindergarten in Nürnberg machen dürfen. Und da sagt die Erzieherin zu mir, die war um die 60, die Kinder werden jetzt schon von den Eltern getrimmt, damit sie ja aufs Gymnasium kommen. Und dazu muss ich euch Folgendes erzählen, wie ich eingestellt bin. Ich habe eine Tochter, die wird morgen 8. Mein Schatzele. Mein Schatzele hat vor 6,5 Jahren einen schweren Autounfall überlebt. Ja, sie war mitten von Tod und Chaos. Und ich bin so dankbar, dass meine Frau und meine Tochter noch leben. An diesem Tag ist auch eine Frau ums Leben gekommen, weil ein junger Mann gedacht hat, ich fahre mal statt 70 Stundenkilometer 145. Und dass ich meine Tochter noch habe, ist ein unfassbares Geschenk. Und meine Tochter, die läuft von alleine von der Schule nach Hause. Ja? Also die wird nicht abgeholt. Es gibt Kinder, die werden gefahren. Wegen den Gefahren werden sie gefahren. Ja? Es klatschen nur wenige, der Rest fährt die Kinder. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall, mein Töchterchen kommt nach Hause und sagt, du Baba, heute haben wir am Mathematik Klassenarbeit gehabt. Sag ich, und? Na, sagt sie, Sag, was heißt das? Sag ich, schlecht, oder? Sagt sie, noch viel schlechter. Na, sag ich, hast du dein Allerbestes gegeben? Sagt sie, Baba, das habe ich gemacht. Wisst ihr, was ich hier gesagt habe? Die Note ist nicht mehr wichtig. Es ist mir sowas von wurscht, ganz ehrlich, meine Tochter lebt. Ja, ich habe sie wieder in meinen Armen, ich kann mit ihr lachen. Es ist unfassbar. Und es ist mir sowas von egal, ob die auf Hauptschule, Realschule, Gymnasium geht, interessiert mich gar nicht. Ich möchte nur, dass sie glücklich wird. Das ist alles. Ja. Wenn ihr zu viel klatscht, geht mir das von meiner Zeit weg. Gell? Aber, ja. Wisst ihr, was meine Tochter für einen Wunsch hat? Sie möchte Floristin werden. Seit 2 Jahren erzählt sie mir, sie will Floristin werden. Und ich sage euch eins, vielleicht verdient man da nicht mal 1.000 Euro netto. Aber wenn das ihre Sehnsucht ist, dann werde ich sie darin unterstützen. Und wisst ihr, 90% aller Menschen sterben in einem Bett. Und ab und zu bin ich auch an diesen Sterbebettern. Wisst ihr, was die Menschen am meisten bereuen? Die Dinge, die sie nie getan haben. Das ist das, was ihnen am schwersten ist. Und ich denke, wenn wir die Dinge wieder tun, die im Sterben so wichtig sind, dann sollten wir sie im Leben tun. Und was ist im Sterben wichtig? Die Dinge zu tun, die du auf deinem Herzen hast, Liebe aussprechen, sich versöhnen und Frieden mit Gott. Und wenn die 3 Dinge im Sterben so wichtig sind, dann brauchen wir das heute. Das macht stark. Verrückte Dinge wieder zu tun, die aus Liebe geschehen, wo vielleicht gar nicht so wichtig ist, was die Welt denkt, sondern mach's einfach. Aber immer in Liebe. Schauen wir mal, wie die Prominenten, die Reichen, die Bekannten dieser Welt mit Schuld, Schwäche und Versagen umgehen. Ich habe jetzt mal nur Männer mitgebracht, weil es geht ja heute um das Thema Mann. Ja. Wladimir Klitschko hat im November 2015 nach über 10 Jahren einen einzigen Kampf im Schwergewicht verloren. Nach 10 Jahren. Und im Internet haben sie über ihn hergezogen, das war der Hammer. Du bist eine Pfeife, du bist ein Waschlappen. Und eine Zeitung hat geschrieben, einst saß er auf einem Thron, nun ist er ein Nichts. Der Kerle gewinnt 10 Jahre lang jeden Kampf im Schwergewicht und die Leute sagen, du bist eine Pfeife. Pep Guardiola, kennt ihr vielleicht auch noch, der hat mit dem FC Bayern München in 3 Jahren 7 Titel gewonnen. 7 Titel. Er war sogar FIFA-Club-Weltmeister. Wisst ihr, was die Leute gesagt haben? Er war nicht erfolgreich, denn er hat die Champions League nicht gewonnen. Und Pep Guardiola hat geweint, als er den DFB-Pokal gewann, letztes Jahr im Mai. Und der Thomas Müller wurde gefragt, warum weint denn der? Wisst ihr, was der gesagt hat? 3 Jahre lang musste er hart seinen Job machen. Jetzt kann er endlich Mensch sein. Kennt ihr noch Bruno Labbadia? Kennt ihr noch jemand? Ist HSV-Fans, oder? Bruno Labbadia hat den HSV, den Hamburger Sportverein, in der Saison 2014-2015 vom Abstieg gerettet. 2015 im Dezember wurde er zum Hamburger des Jahres gewählt. Habt ihr das gewusst? Zum Hamburger des Jahres. Ich habe immer gedacht, das gibt es nur bei McDonald's oder Burger King. Ja. Ja. Und wisst ihr, was die Leute 10 Monate später mit ihm gemacht haben? Die haben ihn rausgeworfen. Am Telefon. So geht die Welt mit Verlierern und Versagern um. Und Michael Schumacher, den kennt ihr auch. Vor 3,5 Jahren war der Unfall. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Ein Freund der Familie hat in der Bunten geschrieben, also ich habe sie nicht gelesen, meine Kollegin hat es mir vorgelesen. Ich lese nicht die Bunte. Ja. Ja. Ich lese wirklich nicht. Ja. Und da stand drin, man hört von Michael Schumacher nichts mehr, weil er war immer das Starke auf den Rennstrecken dieser Welt. Er möchte nicht in seiner Schwachheit gezeigt werden. Schwäche, Schuld, Versagen, da hat die Gesellschaft ein Problem damit. Und ich ehrlich gesagt, 37 Jahre auch. Da mein Vater mich nicht wenig verprügelt hat, und ich möchte euch Folgendes sagen, ich habe das jetzt wahrscheinlich schon 1.000 Mal erzählt, aber das habe ich vorhin einem Mann da draußen gesagt, ihr könnt mir glauben, wenn ich von Unfall oder von meiner Kindheit spreche, dann geht es nie einfach so auf Knopfdruck. Dann lebe ich das nochmal durch. Meine Frau, als sie ihren Unfall hatte, habe ich beschlossen, ich werde nie wieder einen Vortrag halten, weil es manchmal sehr anstrengend ist. Wisst ihr, wo ich meine anstrengendsten Vorträge habe? Die habe ich nicht im Knast, die habe ich nicht mit Obdachlosen, nicht mit Drogensüchtigen, die habe ich vor Christen. die schmeißen mir die Bibelverse um die Ohren, du. Das ist manchmal sehr anstrengend. Aber der Name Gottes bedeutet übersetzt, ich bin für dich da. Ich bin vielleicht theologisch eine Pfeife, aber ich kann Menschen in den Arm nehmen. Ich kann vielleicht nicht großartig diskutieren, warum Männer auch kämpfen dürfen. Aber ich weiß, wenn einer von euch da draußen angegriffen wird, ich bin für dich da. Das weiß ich. Und manchmal kriege ich auch E-Mails, dass die Leute mir sagen, oh, Christen dürfen ja gar nicht kämpfen. Wer von euch, also ihr habt ja alle Menschen, die ihr liebt, richtig? Hoffe ich doch, oder? Jetzt stellen wir uns mal vor, dieser geliebte Mensch wird da draußen überfallen, entführt, halb totgeschlagen. Wer von euch würde ihn im Stich lassen und geht nicht raus und kämpft, der darf jetzt strecken? Niemand? Warum werde ich das denn gefragt? Seht ihr, in der Bibel steht, das Herz weiß Dinge, von denen der Verstand nichts weiß. Dein Verstand sagt vielleicht, wenn da draußen deine Freundin, dein Freund, dein Kind angegriffen wird von 5 Leuten, du hast keine Chance. Aber dein Herz sagt, geh raus. Selbst wenn dein Kind von 100 angegriffen wird, du hast keine Chance. Aber dein Herz sagt, geh da raus. Und so versuche ich das auch mit dem Herzen zu entscheiden. Ich lasse euch nicht im Stich. Nicht, das mache ich nicht. Ich bin schon da. Ja. Aber das möchte ich auch sagen, ich habe in 15 Dienstjahren als Personenschützer noch nie einen Menschen geschlagen. Kein einziges Mal. Ich habe sie geknuddelt, in den Arm genommen. Das habe ich wirklich gemacht. Ja. Machst du Kampfsport? Bist du volljährig? Machst du Spaß mit? Das war jetzt nicht wie heißt du? Lukas, wie alt bist du? 22. Was willst du mal werden? 23. Ja. Das war jetzt. Jetzt ist er auch noch größer wie ich. Ich werde immer kleiner mit dem Alter. Ja. So, ich möchte mal ganz kurz mal zeigen, wie es auf der Straße abgeht. Das habe ich nicht geplant. Gell. Das war jetzt spontan, weil er hat mich so angriffslustig angeschaut. Ja. Ja. Also, die meisten Menschen, die kämpfen, ja, die stehen nicht in Kampfposition. Also erstmal haben die eine sehr lockere Körperhaltung und zweitens, sie reden sehr undeutlich. Ich habe noch nie irgendwo einen Stress erlebt oder eine Schlägerei, wo die Leute klar und deutlich sprachen. Sondern das kommt, das passt dann. Also, was ist das Problem oder was? Ja? Ich habe es gar nicht verstanden. Ja. So, und dann gab es wirklich mal einen, der wollte mich hauen. Das war in der Nähe von Ansbach in einem Bierzelt. Der hat wirklich die Fäuste oben gehabt und gesagt, ich hau die Erbane. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich habe gar keine Lust, ade. Ja. Ja, da kann ja was passieren, ja. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen. Ich musste öfters mal handgreiflich werden, aber ich habe nie zugeschlagen, denn Menschen, die mich schlagen, da weiß ich, denen hat man schon wehgetan. Alle, die mobben, denen geht es wahrscheinlich nur schlechter wie den Menschen, den sie mobben. Denen hat man fürchterlich wehgetan. Nur verletzte Menschen verletzen Menschen. So, bist du die Freundin, oder? Bist du die Freundin? Warst aber näher bei ihr vorhin, gell? So. Ja. Wenn du... Und der Hammer war, wenn du die Burschen so eine halbe, dreiviertel Minute festhältst, die werden alle ruhig. Und da habe ich schon zu manchen gesagt, nächstes Mal sagst du das früher, wenn ich dich in den Arm nehmen soll, ja? So. Jetzt könnte ich dir noch 2, 3 Kniffe zeigen, wie ich die Leute besiegt habe oder kontrolliert habe. Hast du irgendwelche gesundheitlichen... Okay. Ihr kennt wahrscheinlich auch den Spruch, der geht mir auf die Nerven, oder? Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja. So, dann mache ich das mal ganz kurz, das darfst du mal festhalten. So. Ich habe wirklich noch nie zugeschlagen, ja. In der ersten Klasse einmal, aber das lassen wir heute, ja. Nicht, dass ich wieder E-Mails kriege. Ja, ich möchte euch einfach mal so ein bisschen in mein Leben mit hineinnehmen, das, was ich erlebt habe. Und jetzt habe ich euch gerade eben gezeigt, wie ich gekämpft habe früher. Und ich möchte euch ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ist vor 11, 12 Jahren wirklich so passiert. Und zwar, ich habe mich vor 10 Jahren mit meinem Papa versöhnt, den ich übrigens Erzeuger genannt hatte. Ich war ein total kaputter Mensch. Ja. Und es war dann so, dass ich vor 12 Jahren noch in irgendeinem Einsatz war in der Nähe von Heilbronn. Und da hatte ich einen Kollegen, der war Europameister im Kickboxen und wir liefen Streife. Der war damals 40, ich 35 und wir liefen so, jetzt kamen uns 3 Jungs entgegen. die Hose an der Kniescheibe unten, Mütze verkehrt rum und sie konnten schon rauchen. Habt ihr schon mal Jugendliche gesehen, die rauchen? Ey, du verpisst dich vor Lachen, echt. Ich hab nämlich noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Wirklich noch nie. Ich habe noch nie einen gesehen, der so raucht. Vielleicht kommt drauf an, was. Ich weiß es ja nicht, ja. Und sie konnten schon rauchen und die liefen so komisch. Ja. Ich habe die Geschichte schon öfters erzählt, aber ich kann es bis heute noch nicht nachmachen. Die liefen ganz komisch. Vielleicht lag es an der Hose, vielleicht hatten sie auch eine schwere Bandscheibenoperation, ich weiß es ja nicht. Ja. Aber sie wollten starke Helden sein. Das waren die starken Helden unserer Zeit. So liefen sie. Und sie rempelten uns an. Ist so dieses Suchen nach Nähe, nach Beziehung, ja, nach Gemeinschaft. Und Mario und ich, wir haben gesagt, ist alles okay, schönen Abend noch. Und jetzt geschah Folgendes. Circa 2 Stunden später bekamen wir einen Funkspruch, Schlägerei auf der Toilette. Ich finde Schlägereien total beschissen, ja. Aber Schlägerei auf der Toilette, eine beschissene Aktion an einem beschissenen Ort, ja, finde ich super. Es sollte ein Gesetz geben, dass Schlägereien nur noch auf dem Scheißhaus sind, ja. Und Mario und ich, wir stürmten gemeinsam auf Toilette. Und da muss ich auch sagen, Jungs gehen selten zusammen auf Toilette. Ja. Ihr kennt ja, gell? Wenn da 10 Pissoirs sind, wo geht der Erste hin? Ganz hinten. Der Zweite, wo geht der hin? Wer weißt du das? Das erschreckt mich jetzt ein bisschen. Und das Dritte, wo geht der Dritte hin? In die Mitte. Wir wollen für uns sein. Jetzt habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, Frauen, die gehen nebeneinander aufs Toilette und die reden noch miteinander. Was redet man denn da? Und wir Jungs, wir gucken, dass uns keiner hört, uns keiner bemerkt. Aber egal. Mario und ich, wir stürmten gemeinsam auf Toilette und das war unser Glückstag. Da waren Tausende von Menschen und die 3 Burschen waren auch drin. Und die haben sich mit 3 anderen geprügelt. Und dann geschah das erste Wunder. Die 6 Jungs, die sich verkloppten, schlossen Frieden. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden geschah ein Wunder. Ich wünsche mir das so oft auf dieser Welt, dass Menschen anständig miteinander umgehen. Aber das Wunder hielt nicht lange. Sie wollten uns gemeinsam verhauen. Ja. Ja. Sie umzingelten uns. Und es hat draußen geregnet, so wie heute Morgen, wahrscheinlich bei euch. Und der Mario kam mit seinem Schuh am Schuh des Anführers hin. Zu dem Mann mit der Bandscheibenoperation. Und er konnte auch nicht richtig sprechen. Jedes dritte Kind in Deutschland hat Sprachprobleme. Ja. Wisst ihr, wie Millionen von Kindern und Jugendlichen heute lachen? Lol. Das war alles. Ja. Und der junge Mann fing an, mit Mario zu kommunizieren und er sagte Folgendes. Er war 15, 16, Mario 40. Als ich früher in der ersten Klasse war, habe ich Respekt vor Zweitklässlern gehabt. Drittklässler waren Außerirdische. Viertklässler durfst du nicht mal anschauen. Ja? Und der 16-Jährige sagt zum 40-Jährigen Europameister im Kickboxen, und bevor die Gewalt ausüben und frech werden, die fassen sich immer an die Nase. Müsst ihr mal beobachten. Menschen, die Gewalt ausüben, fassen sich meistens an die Nase. Hey, Alter. Du hast meinen Schuh schmutzig gemacht. Putze es auf. Heißt übersetzt, verzeihen Sie, mein gnädigster, gütigster Herr, aus einer Unachtsamkeit heraus haben Sie meinen Schuh verunreinigt. Hätten Sie die Güte und würden ihn reinigen. Jetzt war ich gespannt, wie der Europameister im Kickboxen reagiert. Ich habe mir gedacht, der nimmt jetzt einen und schlägt die anderen 5 damit tot. Ja. Und aber was ich vergessen habe, das war ein richtiger Mann. Wisst ihr, was der macht? Das ist unfassbar. Das ist keine erfundene Geschichte, das ist die Wahrheit. Er nimmt ein Taschentuch heraus und geht auf die Knie. Und dann fängt er an, ihm den Schuh zu putzen. Und die 6 jungen Männer, einschließlich mir, die... Ja. Und dann steht er auf und er sagt in einer unfassbaren, liebevollen, gütigen Art, da hat jemand die Gänsehaut, Verzeihung, einen schönen Abend noch. Und so gingen wir raus. Ich habe noch nie 6 Männer gesehen, die so besiegt wurden. Wenn ihr irgendwann mal kämpfen müsst, so müsst ihr kämpfen. Denn wenn du weißt, dass du wertvoll bist, gehst du mit Wertschätzung, mit Hochachtung mit deinen Mitmenschen um. Und deswegen, wisst ihr, was ich sehr oft erlebe in Schulen und in Firmen, dass Menschen sich behandeln wie Dreck, ist ja fast schon normal. Aber wisst ihr, was Frauen machen in Schulklassen und in der Arbeit? Sie hören auf, miteinander zu reden. Das ist das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, wenn du nichts mehr mit dem anderen sprichst. Schlimmer kannst du einen Menschen nicht behandeln, wie dass du nichts mehr mit ihm sprichst. Und wie weh es mir tut, in jeder Klasse gibt es ja dann einen Klassen, nicht in jeder, aber in vielen, einen Klassenkasper oder Jungs, die gequält werden, ja, und dann einfach still werden. Wenn man zu einem Unfall dazukommt, da gibt es Verletzte. Wisst ihr, nach wem man als Erstes schaut? Nach denen, die still geworden sind. Nicht nach denen, die schreien. Wir müssen wieder nach denen gucken, die im Klassenzimmer und am Arbeitsplatz still geworden sind. Männer reden nicht gerne. Wisst ihr, warum? Ich glaube, ein Großteil der Väter hat es ihnen nicht beigebracht, dass man über Fehler, Schuld und Versagen reden kann. Was man sagen kann, du, mir geht es halt gar nicht so gut. Deswegen müssen wir nach denen wieder gucken. Und ich wünsche mir einfach Frauen mit einer inneren Schönheit. Wie kannst du verlangen, dass Nordkorea, Südkorea, Ukraine, Russland, Palästina, Israel sich versöhnen, wenn ihr in den Klassen und am Arbeitsplatz nichts mehr miteinander redet? Und ihr werdet auch Geschwister haben. Wie viel Chaos zwischen den Geschwistern ist. Und da habe ich euch auch einen Impuls. Ich war vor ein paar Monaten in der Schweiz und nach meinem Vortrag kommt eine Frau her und sagt, wir haben letzte Woche hier ein 17-jähriges Mädchen beerdigt. Diagnose Krebs, innerhalb von 3 Wochen gestorben. Wisst ihr, was ihre Schwester auf der Beerdigung gesagt hat? Hätte ich gewusst, dass du sterben musst. Jeden Tag hätte ich dir gesagt, wie lieb ich dich habe. Jeden Tag. Und manchmal frage ich mich, auf was warten wir? Auf was warten wir eigentlich? Gott spricht uns Liebe aus. Seht ihr, wenn du die Welt fragst, bin ich wertvoll, das geht in die Hosen. Klitschko hat die Welt gefragt, die haben ihn fertig gemacht. Pep Guardiola genauso. Und viele andere trauen sich nicht, zu ihren Schwächen zu stehen. Die zweite Möglichkeit ist, du fragst dich selber. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich enttäusche euch nicht, auch wenn ich Jesus lieb habe, ich habe manchmal so furchtbar dunkle Tage in meinem Leben. Da kenne ich in keinster Weise meinen Wert. In keinster Weise. Ich zweifle an allem und an mir und an meinem Dienst. Die habe ich wirklich. Ich kann euch nichts anderes sagen. Ich könnte jetzt sagen, oh, mit Gott geht alles super. Auch nicht. Der hat mir nämlich nie versprochen, dass alles super läuft. Der hat mir versprochen, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Und das darf ich immer und immer wieder erleben. Und deswegen frage ich Gott, was denkst du überhaupt von mir? Und in Jesaja 43 steht drin, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Und Jesus fragt den Petrus, nachdem er ihm Füße wäscht und Frühstück macht, das ist unfassbar, hast du mich lieb? Und in meiner armseligen und einfachen Art habe ich mir die Bibel mit einem Satz zusammengeschustert. Gott sagt, ich habe dich lieb, hast du mich auch lieb? Das ist alles. Das ist alles. Ich war mal bei einer großen christlichen Jugendkonferenz, da waren hunderte von Schülern und Jugendlichen da. Und so viele trugen, einer trug die Bibel größer als der andere manchmal. Aber dann lief ich und dann lässt mir einer die Tür vor der Nase zufallen. Jemand die Tür aufheben, ist ein Evangelium. Mir fiel etwas runter, das hat mir keiner aufgeglaubt. Ich bin für dich da, ich heb's dir auf, das ist ein Evangelium. Ich kann die Liebe aussprechen. Ich setze mich für dich am Arbeitsplatz und in der Schule ein, ich bin für dich da. Ich kann mit dir lachen, ich kann dich in den Arm nehmen, ich grüße dich. Das ist ein Evangelium. Und ich hoffe, ich darf das sagen, mit zu viel Bibelversen treibst du die Leute weg. Und mit zu viel Gott und Jesus genauso. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Franz von Assisi hat gesagt, ich war nicht dabei, bekenne Christus, wann immer du kannst. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, sogar mit Worten. Und das wünsche ich uns allen, ja, dass wir im täglichen Leben diese Liebe ausstrahlen, ja, die in uns lebt. Das wünsche ich euch. Es geht um Beziehung, ja, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und ich habe euch eine Mini-Geschichte mitgebracht, die werdet ihr alle oder viele von euch kennen. Vor fast 25 Jahren sind in Amerika Zwillinge zur Welt gekommen. Und die kleinen Hosenscheißer, die kämpften um ihr Leben. Jedes einzelne davon kam in einen Brutkasten. Eines Nachts, ich glaube, das war die Nachtschwester, die hat gemerkt, es geht zu Ende mit den beiden. Dann hat sie etwas gegen alle Regeln gemacht. Sie hat sie gemeinsam in den Brutkasten gelegt. Und dann ist Folgendes passiert. Das Mädchen, das ein bisschen stärker und stabiler war, hat Folgendes gemacht. Remo, guck dir die Hosenscheiße an. Sie nimmt es in den Arm. Wisst ihr, was stark ist? Jemanden im Arm zu nehmen. Wisst ihr, was stark ist? In den Arm genommen zu werden. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die haben Fürchterliches, die haben Grauenhaftes durch. Und manchmal ist es besser, du hältst deine Gosch und nimmst sie einfach in den Arm. Das sagt viel mehr aus. Das ist stark. Und wenn ich schwach bin, weiß ich, es gibt Menschen, die nehmen mich auch in den Arm. Und so sollst du auch für den anderen sein. Von den beiden können wir alle lernen. Ja? Das ist die Sehnsucht aller Menschen. Und übrigens, so ist Gott. So ist Gott. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Er ist genau derjenige. Es gibt Menschen, die sagen mir, sie glauben an ein höheres Wesen. Ein höheres Wesen kann dich nicht in den Arm nehmen. Manche glauben ans Universum. Ja, was ist das? Kann ich das Universum in den Arm nehmen? Ich brauche das Du gegenüber. Kannst die Hosenscheiße wegpacken? Seht ihr, ich habe nie geplant, Vorträge zu machen. Nie. Ich habe das nie gelernt, studiert. Irgendjemand hat mal vor 20 Jahren gesagt, komm, sag mal was wegen Selbstverteidigung. Und dann hat es das halt so in die Gänge gekommen. Ja, und jetzt darf ich halt sprechen. Also wenn es nicht gut ist, dann bitte ich um Nachsicht. Mir hat es nie einer beigebracht. Gell? Ich sage das halt einfach so von meinem Herzen raus. Ich möchte euch wieder in meine Lebensgeschichte mitnehmen. Ich bin, wie gesagt, in unfassbaren ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Ich musste betteln gehen, um zu überleben. Ich habe bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Und was man mir sehr oft gesagt hat, du bist nichts und du kannst nichts. Aus du bist wird eines Tages ich bin. Und ich habe angefangen, meinen Vater zu hassen. Aber ich habe ihn auch geliebt. Eigentlich war mein Vater die erste große Liebe in meinem Leben, weil einerseits war er mein Held, aber andererseits habe ich mich so für ihn geschämt. Und als ich in die Schule gekommen bin, ich habe mir gedacht, man wird in der Schule gemobbt und nachdem ich auch viele Fernsehreportagen gemacht habe und ich von vielen Menschen Impulse bekomme, da schreiben Menschen mir, mein Kind wird gemobbt, weil es groß, klein, dick oder dünn ist. Heute sage ich euch, nach meiner Erfahrung mit Hunderttausenden von Kids, ich glaube, dass kaum ein Mensch in der Schule oder am Arbeitsplatz gemobbt wird, weil er groß, klein, dick oder dünn ist. Das sind zwei Gründe. Der erste Grund ist, sie spüren, mit dir kann man alles machen. Du bist kein Bodyguard. Denn ihr alle seid Personenschützer für euch selber und für eure Mitmenschen. Und das zweite ist, sie spüren, es ist niemand da, der dich beschützt. Und jetzt gucken sie, wo kann man dir schaden? Was ist deine Wunde? Früher hatte ich zum Beispiel, ich habe eine große Wunde gehabt, es waren meine Klamotten. Meine Mutter hat mir Hosen angezogen in den 70ern, da habe ich die halbe Strauß damit gekehrt. Ja? Ja? Und da hat jemand gesagt, oh, wie laufst du rum? Das hat mir wehgetan. Jetzt habe ich erst 10 Kilo abgenommen und ich habe mir bei C&A so eine Stretch-Hose gekauft. Es gibt Leute, die sagen, da bist du alt dafür. Ja? Aber ich fühle mich wohl. Du kannst mich jetzt auslachen, wie du willst. Ja? Dann habe ich mir die Schuhe gekauft, bei Deichmann war es, glaube ich, für 30 Euro. Hat mir auch jemand gesagt, das Rot steht dir nicht. Ich trage es gerne. Ja? Und das T-Shirt hat 9 Euro gekostet. Lach mich aus. Es interessiert mich gar nicht. Früher war das meine Wunde. Es war meine Wunde. Und ich habe mich ständig anhören müssen, dein Vater ist ein Säufer, er ist asozial. Ich kannte meinen Wert nicht. Heute weiß ich, der Schlüssel dazu ist, bist du wertvoll? Bist du wertvoll? Das ist der Schlüssel. Und Gott macht mich wertvoll. Ich selber kann das nicht und meine Taten erst recht nicht. Und trotzdem möchte ich euch sagen, dass ich eine geniale Kindheit hatte. Genial. Ich war jeden Tag draußen. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Ich war auf Bäume. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich in Thüringen einen 14-Jährigen gefragt, sag ich, was machst du in deiner Freizeit? Da sagte er, ich gehe auf einen fremden Planeten. Sag ich, kommst du wenigstens auf den Baum auf? Ja, das nicht. Sag ich, du gehst auf fremde Planeten und kommst auf keinen Baum mehr? Das verstehe ich nicht. Einen 13-Jährigen frage ich vor 2 Jahren in meinem Ort, sag mal du, was machst du in deiner Freizeit? Da sagt er allen Ernstes, ich habe mir ein Haus gebaut. Sag ich, mit 13? Sag ich, du weißt denn so mein Spiel? Ach, sag ich, so. Sag ich, und? Dann sagt er, Freunde haben es mir nachgemacht, haben auch Häuser gebaut. Sag ich, bin beeindruckt. Respekt. Sag ich, wie geht die Geschichte weiter? Jetzt haben wir schon Bäckerei. Und der Landwirtschaft. Sag ich, da haut es mir weg. Sag ich, und jetzt? Und dann sagt er vollen Stolzes, jetzt haben wir schon ein ganzes Dorf. Sag ich, darf ich dir auch 2 Fragen stellen? gehst du eigentlich noch mit den Jungs in deinem Ort jeden Tag in den Wald, bau dir Baumhäuser, Staudämme, kämpft ihr, tobt ihr, bolzt ihr auf den Bolzplätzen? Dann höre ich den Satz, den ich fast jede Woche höre, ah, da geht doch keiner mehr mit. Und dann habe ich ihn gefragt, in 13 Jahren kann man sowas fragen. Sag ich, hast du noch nie die Sehnsucht gehabt, mit einem schönen Mädel in die Eisdiele zu gehen, zwei Bobbel Eis essen? Da guckt er mich an und sagt, da tät's schon einer geben, aber ich traue mich nicht fragen. Da sage ich, du kleiner Dummbatz, du. Da baust du dir ein Dorf in einem Spiel. Und in deinem Dorf gibt es coole Jungs und coole Mädels. Ich verstehe das nicht. Später hat er mir noch gesagt, wie das heißt. Mein Kraft, dein Kraft, unsere Gruft, was weiß ich, was alles. Ja. Da habe ich gesagt, Kamerad, bei mir hinterm Haus ist eine Teppichstange. Ich sage, was ist eine Teppichstange? Sage, do you know Teppichstange? Das ist eine Stange, da kommt ein Teppich drüber. Ach so, sagt er. Sage, dann mache ich jeden Tag Klimmzüge, jeden Tag mit fast 50. Da kriegst du mein Kraft, du. Ja, links wie rechts, du. Mein Kraft, dein Kraft, also. So. Spätestens jetzt wird das Klatschen weniger, alles wurscht. So, und dann möchte ich euch noch erzählen, wie ich, ich habe das vor 5 Jahren schon mal angesprochen, ich kann es nicht sein lassen. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, was für Eindrücke, Erlebnisse ich mit Wie hatte. Wie? Ich war vor 7, 8 Jahren bei einer Familie eingeladen zum Kaffee und da war Esszimmer, Wohnzimmer und da war so eine Trennwand dazwischen. Und ich trinke einen Kaffee und auf einmal fangen die an. Sag ich, was macht ihr? Tennis. Sag ich, im Esszimmer? Ja, in so einem Spiel. Ach so, okay. Das nächste Spiel war dann Bowling. Aber ich denke, das echte Bowling ist viel besser. Da ist eine Kugel in der Hand, die kannst du sogar loslassen. Und wenn du den Joystick loslässt, hast du ja Loch im Fernseher. Ja? Ja. Aber das Highlight war, ich habe im April vor 2 Jahren eine Familie besucht. Die Gesellschaft würde sagen, die waren total asozial. Ich liebe es, zu diesen Menschen zu gehen. Ich habe Menschen im Arm, die stinken vor Dreck, die sind verrotzelt, das ist mir wurscht. Denn Jesus hat es mir vorgemacht mit dem Leprakranken. Bevor er ihn heilte, hat er ihn berührt. Du bist es mir wert. Das ist viel mehr als ein paar Bibelverse, solche Menschen in den Arm zu nehmen. Und dann habe ich diese Familie besucht und dann die Frau macht mir auf und der Mann war im Wohnzimmer und die war so ein Spalt auf, die Wohnzimmertür. Und da steht er so drin. Ich habe wieder gedacht, vielleicht schwere Bandscheibenoperation wieder oder Verstopfung oder Durchfall. Dann rede ich noch mit seiner Frau. Auf einmal fliegt er an der Wohnzimmertür vorbei. Und dann sage ich zu seiner Frau, was macht er denn? Skispringer im Wohnzimmer. Skispringen im Wohnzimmer? Und da war ich dieses Jahr im Januar mit meiner Laura und mit 2 ihrer Freundinnen auf dem Berg meiner Kindheit. Ich habe den Mädels versprochen, wir machen heute Wettrennen mit dem Schlitten. Ich stopfe euch mit dem Kopf in den Schnee rein. Wir machen Schneeballschlachten, weil zu meiner Zeit war auf diesem Berg 100, 150 Leute oben, jeden Nachmittag. Und so kamen wir im Januar auf diesen Berg hoch und es war kein einziger Mensch da, kein einziger Mensch. Die Mädels schauen mich an, ich habe keine Antwort gehabt. Und später kam noch ein Mann mit seiner 7-jährigen Tochter und der hat mir die Frage gestellt. Wo sind die Kinder? Ich habe gesagt, ich glaube, die Familien sind zerrissen. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Und wir haben den Kampf verloren gegen Skispringen im Wohnzimmer. Das meine ich wirklich so. Und das, was ich seit vielen Jahren sage, muss ich euch jetzt wieder sagen. Denn unerfüllte Sehnsucht macht die Menschen krank. Tausende von Kindern habe ich gefragt, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, was würdest du am liebsten mit Mama oder mit Papa machen? Mit der Oma oder mit dem Opa oder mit dem tollsten Freund und der tollsten Freundin in deinem Leben. Noch nie, kein einziges Kind hat gesagt, Skispringen im Wohnzimmer oder Landwirtschaftssimulation. Noch nie, kein einziges. Keins, nicht eins. Wisst ihr, was die Jungs mit dem Baba, mit dem Opa, mit dem Kumpel machen wollen? Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen und Drachen steigen lassen. Ich habe noch nie was anderes gehört, noch kein einziges Mal. Weißt du, was die Mädchen wollen mit ihrer Mama, mit der Oma, mit der besten Freundin? Zum Shoppen gehen. Du kennst dich aus, du weißt, wo die Jungs aufs Klo gehen. Shopping, alles, die Frau weiß alles. Die zweite Top-Antwort, kochen und Kuchen backen. Und die dritte Top-Antwort, alles, was mit Sport und Natur zu tun hat. Und jetzt weiß ich nicht, wer von euch alles schon Kinder hat. Den Vätern kann ich Folgendes raten. Wenn du etwas von deinem Sohn wissen willst, stille seine Sehnsucht. Und während du seine Sehnsucht stillst, erzähl von deinen Niederlagen. Erzähl davon, wie ein Mädel dich verlassen hat. Erzähl davon, von deinen dunklen, traurigen Gedanken. Erzähle von deinen Fehlern und von deiner Schuld. Weißt du, was passiert? Die fangen von ganz alleine an. Wenn du von einem anderen Menschen etwas wissen willst, was sein Herz betrifft, dann musst du einen Einblick in dein Herz gewähren. Das ist keine Schwäche. Das ist Stärke. Und ihr Mädels, wenn ihr Töchter habt, wenn du irgendetwas von deiner Tochter wissen willst, während ihr beim Shopping seid, kocht und Kuchen backt und ihr erzählt von den Dingen, die nicht so toll waren, mitten aus eurem Herzen, die packen von alleine aus. Das wünsche ich euch. Und wer ist für mich der Mann aller Männer? Der ist für mich Jesus. Es gibt eine Passage in der Bibel, ich war vor 5 Wochen am Garten Gethsemane, ich kann euch sagen, ich habe so geweint da drin. Ein Leben lang will ich schon in diesen Garten gehen. Und was ist da passiert? Daran möchte ich euch ganz kurz mitnehmen, wie ich es in meinem Herzen so empfinde. Ja. Also erstmal möchte ich klarstellen, wer Jesus für mich ist. Die Welt sagt zu mir, das ist egal, an was man glaubt, ist eh alles dasselbe. Ehrlich? Ein Gott, der die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um in einem kleinen, schäbigen, dreckigen Stall zur Welt zu kommen, nackig. Und er nackt im Dreck stirbt. Ein Gott, der Füße wäscht und Frühstück macht und fragt, hast du mich lieb? So ein Gott gibt es ein zweites Mal, ehrlich? Nein. So ein Gott gibt kein zweites Mal. Und dieser Jesus hat im Garten Gethsemane, der lag im Dreck, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der lag im Dreck. Er hat geweint. Männer, ihr dürft weinen. Aber nicht, wenn gute Zeiten schlechte Zeiten laufen. Oder der Bachelor. Oder Germany's Next Topmodel. Da, wenn ich einen erwische beim Weinen, ja. Aber ihr Männer dürft weinen. Ich bin öfters mal im Knast. Da sitzen die Burschen vor mir und sagen, oh, ich darf nicht weinen. Die heulen alle in ihr Kopfkissen. Wenn ich meine Vatergeschichte bis in aller Tiefe erzähle, die weinen Rotz und Wasser. Wisst ihr, was mir im Knast noch nie begegnet ist? Das gibt es bestimmt, das ist eine sehr subjektive Betrachtung. Mir ist noch nie im Knast einer begegnet, der mir gesagt hat, mein Papa ist ein Pfundskerl. Der nimmt mich in den Arm, der ist immer für mich da und spricht mir die Liebe aus. Ist mir persönlich noch kein einziges Mal begegnet. Was für eine Sehnsucht. Wir brauchen auch wieder geistige Väter und geistige Mütter, die diese zwei Dinge aussprechen. Ich bin stolz auf dich. Du bist geliebt. Das hat Jesus nach der Taufe gehört. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Das heißt auf Deutsch, du bist ein Pfundskerl. Ich habe dich lieb. Ich bin stolz auf dich. Alle Söhne dieser Welt müssen es hören, weil sonst machen sie mit Spritzen und Tabletten, müssen sie Bodybuilding machen. 2 Millionen Deutsche nehmen Spritzen und Tabletten, damit sie Muskeln haben. Nur aus einem einzigen Grund, um Stärke auszustrahlen und von der Welt bewundert zu werden. Manche Jungs brauchen eigene Frauen nach der anderen und jeder Einzelne muss ihm sagen, was für ein toller Kerl das ist. Und manche müssen arbeiten, bis sie 70, 80, 85 sind, weil ihr Beruf ihre Identität geworden ist und wenn der wegbricht, wissen sie nicht mehr, wer sie sind. So ist meine Identität in Christus. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und dieser Gott lag im Dreck. Er lag im Dreck und hat geweint, der Blut geschwitzt vor Angst. Und jetzt steht da im Johannesevangelium drin, dass eine große Schar von Soldaten kam. Mir hat mal ein Theologe gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es 200 Soldaten waren. Jetzt frage ich mich, ich habe 15 Jahre lang im Sicherheitsdienst gearbeitet, wenn da mal einer Stress machte, habe ich 2, 3 Leute hingeschickt. Oder einen ganz großen. Aber ich habe nie 200 Leute geschickt. Jetzt frage ich mich, was war Jesus für ein Typ? Ich habe heute vielen von euch da draußen schon die Hand gegeben. Und manche hatten keinen festen Händedruck. Ein Händedruck bedeutet, ich lebe. Ich bin da. Manche haben mir auch nicht in die Augen geschaut. In die Augen schauen bedeutet, ich meine es ernst. Egal, ob du verliebt bist oder im Kampf, ja, die schau dir in die Augen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kamen 200 Soldaten, römische Legionäre. Wisst ihr, was das für Typen waren? Jetzt frage ich mich, was war Jesus für ein Typ, dass die so die Hosen voll hatten? Es muss ein Mann gewesen sein, da. Er hat Vorträge gehalten vor Tausenden von Menschen ohne Mikro. Die haben ihn gehört. Und was für eine Liebe, was für eine Wertschätzung für jeden Menschen. Was für ein Gott. Und dann fragt Jesus, wen sucht ihr? Ich finde Jesus so genial, weil er fragt immer Dinge. Er hat den Petrus gefragt, hast du mich lieb? Er wusste es doch, aber wisst ihr warum? Manchmal frage ich meine Tochter auch, hast du mich lieb? Ich weiß es. Ich brauche das. Ich glaube, Christus, Gott braucht das, dass wir ihm sagen, dass wir ihn lieb haben. Und wenn die das brauchen, dann brauchen es doch wir erst recht. Und die Mitmenschen um uns herum. Und dann sagen die, wir suchen Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, ich bin es. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Da lag er noch im Dreck. Ihr dürft alle im Dreck liegen. Wir dürfen weinen, wir dürfen Ängste haben. Aber seid euch auch gewiss, dass all eure Schwachheit, all eure Angst in ein paar Sekunden verwandelt werden kann in eine unfassbare Stärke, dass Armeen in die Knie gehen. Ich habe nur Hauptschulabschluss. Ich war der allerverachtetste im ganzen Dorf, deswegen habe ich Jesus lieb, weil er war der allerverachtetste Mensch, der je gelebt hat. Nie wurde ein Mensch mehr verachtet wie Jesus. Heute darf ich, guck mal, ich darf vor so vielen Leuten sprechen. Ich? Gott, was machst du mit mir, dass ich hier sprechen darf? Ja? Was für eine Verantwortung. Und das möchte ich euch zusprechen. Ich werde später von einem krebskranken Mädchen berichten, die vor einem Jahr gestorben ist. Sie wollte die Welt verändern. Und sie wird mit der Liebe, die sie euch heute weitergibt, in dem, was ich euch sage, wird sie manchen heute in Bewegung setzen, der die Liebe ausspricht und viel wertvoller mit sich und mit anderen umgeht. Sie hat nicht mal im Sterben, nicht mal im Tod aufgehört, Menschen diese Welt zu verändern. Dieses kleine, schwache Mädel da. Wie ging mein Leben weiter? Mit 9 Jahren habe ich meinem Vater gesagt, wenn du mir noch einmal wehtust, dann gehe ich. Nee, das war mit 18, Entschuldigung. Mit 18 Jahren habe ich meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Wisst ihr, was der Satz übersetzt bedeutet? Bitte tu mir noch ein einziges Mal weh. Und dann musste ich Kampfsport machen. Ich musste mein ganzes Leben lang Kampfsport machen. Immer kämpfen. Oh, wie dankbar war ich, als ich Security machen durfte. Jetzt war ich auch jemand. Ich war mit Falco unterwegs. Ich war beim Papstbesuch mit dabei. Ich habe nicht den Papst beschützt, sondern die Schweizer Garde unterstützt. Ich durfte den Mann beschützen, den ich mit 5 Jahren bewunderte. Ich war der Schwächste im ganzen Dorf. Und damals gab es Schwarz-Weiß-Übertragungen aus Amerika mit Mohammed Ali. Wisst ihr, was ich mit 5 Jahren Gott gebeten habe? Der ist so mutig und stark. Den möchte ich mal sehen. Und 27 Jahre später ist das passiert. Ich bin der Linke. Ja. Wir haben zusammen geweint. Ich habe ihm die Reissuppe gelöffelt. So ist Gott. Wisst ihr, was der Hammer war? Nach außen hin war ich jetzt der Starke und er der Schwache. Er konnte nicht mehr gehen. Nicht mehr richtig gehen, nicht mehr richtig sprechen. Und eines Tages habe ich ihm meine Lebensgeschichte erzählt. Und wir weinten Arm in Arm. Später habe ich mich gefragt, hat ihn meine Geschichte so berührt? Oder war mein Englisch so schlecht? Ich weiß es nicht. Ja. Gott hat diesen verrückten Wunsch 1974, 1975 erhört. Und heute öffnet er mir viele Türen, besonders wenn ich mit Jugendgangs arbeite. Dieses Bild ist manchmal mein Türöffner. Jetzt kannst du wieder zumachen, die Tür ist offen. Und so möchte ich euch zu dem Tag mitnehmen, als mein Leben sich änderte. Die Leute mussten immer berühmter werden und ich war immer kaputter. Dieses Bild, wo ich da mit Ali drauf bin, in Wirklichkeit war ich ein kaputter Typ. Nach außen stark, aber innen total kaputt. Ich habe einen Sohn, der ist vorgestern 23 geworden, mit dem habe ich das Baumhaus nie gebaut. Die Floßfahrt nie mit ihm gemacht. Der wollte sich vor 10 Jahren das Leben nehmen. Ich habe die Genehmigung von ihm, das zu sagen. Ich habe meinem Sohn gesagt, ich bringe dir Autogramme von Helden mit, von Weltstars, von coolen Typen. Und das wollte er nicht. Weißt du, was er wollte? Er wollte mich. Wisst ihr, wer die Helden von Kindern sind? Mama und Papa. Das sind die ersten Helden. Und ich habe meinen Vater verachtet. Bis zu dem Tag, ich mache es heute kürzer, wo ich zu ihm bin nach einem Traum und habe gesagt, du Papa, aus Erzeuger wurde Papa. Ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und bitte vergib du mir. Ich habe versucht, meinen Vater ein Leben lang zu ändern. Ich habe öfters versucht, Menschen zu verändern. Du musst das machen, das machen, das. Dann treibst du sie weg. Habe ich zu meinem Vater gesagt, hör auf zu saufen, hat er noch mehr gesoffen. Habe ich gesagt, fang an zu beten, hat er erst recht nicht betet. Als ich ihm gesagt habe, ich habe dich lieb, so wie du bist, ändert sich sein Leben und meins. Und er kam zu mir her, das war vor genau 10 Jahren, und packt mich am rechten Oberarm und sagt, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. Wisst ihr, was ich an diesem Tag wurde? Sohn. Ich bin erst seit 10 Jahren Mann. Ich bin erst seit 10 Jahren Sohn. Die ganze Zeit mit den Prominenten und Stars. Ich war nur ein kaputter Typ. Auf der Suche nach Anerkennung in dieser Welt. Ich bin dann auch zu meinem Sohn und zu meiner Ex-Frau und bat sie um Vergebung. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Total. Indem ich Liebe ausgesprochen habe. Mein Vater hörte auf zu trinken. Mein Vater hatte keine Schlägereien mehr. Die Liebe veränderte ihn total. Wisst ihr, was ein Held macht? Ein Held versucht nicht zu verändern. Ein Held gibt sein Leben. Ein Held gibt alles. Und vielleicht auch sogar sein Leben. Winnetou hatte sein Leben verloren. Gladiator verlor sein Leben. Und der größte Held, der je gelebt hat, hat sein Leben gegeben. Und alle, die für das Gute kämpfen, haben Feinde. Wenn du in deiner Klasse aufstehst und jemand verteidigst, du hast ein Problem, das garantiere ich dir. Es gibt nicht diesen leichten Weg. Du wirst Menschen gegen dich haben. Winnetou hatte Feinde, die Banditen. Gladiator, den Kaiser Commodus. Und Robin Hood, den Sheriff von Nottingham. Und Jesus, die ganze Welt. Das ist die Frage. Wer lebt in dir? Hast du Liebe für den anderen, für dich? Bist du bereit, bedingungslos zu lieben? Seht ihr, und wenn ihr heute diese Liebe bei euren Geschwistern oder bei euren Eltern ausspricht oder bei euren Kindern, erwarte gar nichts. Gar nichts. Sobald du das erwartest, geht es in die Hosen, ist nicht mehr ehrlich. Bevor ich heute zu meinem Schlussteil komme, möchte ich spiele mit vielen Leuten immer sehr gerne Spiele mit Tennisbällen. Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, ich habe keine Playstation daheim, ich spiele mit Freunden und mit Familie im Garten. Morgen kommen 27 Leute zu mir. Wir spielen Frisbee, daheim habe ich ein Geschenk gekriegt von der Sparkasse. Federball spielen wir, da habe ich mir so ein Set gekauft. Erst habe ich eins gehabt für 1,99, aber das war nicht gut. Da hast du draufgeschlagen, dann hast du den Ball nicht mehr gesehen, dann war der im Netz. Jetzt habe ich für 7,99 investiert, das ist alles die Wahrheit, Leute. Und ich spiele so gerne Fußball im Garten. Meine Mama spielt auch mit. Meine Mama ist der Hammer. Meine Mama, die ist aber draußen nicht so gut, wir stellen sie immer ins Tor. Ja. Meine Mama hat so blaue, pinke Schlappen an. Ich habe so ein bisschen Farbenproblem. Wenn meine Mama schießt, musst du immer zweimal aufpassen. Ja. Die hat einen sehr harten Schuss und meistens fliegt der Schlappen hinterher. Ja. Ja. Morgen werden wir mit 10, 12, 13, 14 Leuten im Garten Fußball spielen. Das ist der Hammer. Das macht Spaß. Mit Teddybällen. Ich werde nicht von Teddy gesponsert, aber die Bälle, die blaue, die 1-Euro-Bälle sind der Hammer. Ja? Da habe ich investiert, ich habe für 4 Euro 4 Bälle gekauft. Ich habe immer so Angst, dass wenn ich beim Kicker, dass dann Ball kaputt geht, ja, das wär schrecklich für mich. So, und wenn ich in den Knast reingehe oder mit Schülern oder generell mit Leuten arbeite, habe ich immer Tennisbälle dabei. Wir können stundenlang spielen. Und ich möchte euch ein Spiel vormachen mit einer kleinen Geschichte und dann komme ich zum Schluss. Ich glaube, ich habe 10:50 angefangen und dann höre ich auch 10:50 auf. Gell? So, ist okay, oder? Gut, ja. Wer von euch war schon mal im Handball im Tor? So viele Leute spielen doch gar nicht Handball in Deutschland. Wie groß bist du? 2,02 Meter, da komme ich ja nicht, wenn ich hinter dir stehe, sieht mich keiner. Wer war im Handball im Tor und ist nicht so groß? Komm du mal her zu mir. Wie heißt du? Egal, Applaus für ihn. Wie heißt du?
Markus.
Markus. Also Markus, pass auf, du schaust dem Kameramann in die Augen, okay? Ich versuch's. Okay, dieses Spiel, was ich euch zeige, habe ich von den Glitch-Kurs gelernt, ja? Und ich mache jetzt Folgendes, Markus, ich werfe den Ball über deinen Kopf, du hast die Hände hier so seitlich. Kennst du noch John Wayne?
Vom Namen.
Kennt jemand John Wayne noch hier? Ah, oh, bin ich dankbar. Aber viele kennen ihn nicht. So, also Markus, du schaust auf ihn, du hast die Hände wie John Wayne, das war ein Revolverheld, ja?
Ah ja, ja.
Genau. Normalerweise spielt man das zu dritt. Ich habe immer gern, wenn Menschen sich in die Augen schauen. Das ist so schön. Weil bei den Kisten, wo die Kinder heute, da ist ja keiner mehr da, guckt ja keiner mehr in die Augen. Dann ist niemand da, der ihn arm nimmt und bei dir ist. Da bist du alleine. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Also schaust in die Kamera. Ich werfe den Ball über deinen Kopf. Du hast 3 Versuche, okay?
Okay.
Ist aber schwer, gell?
Ja, ich weiß.
So. Klitschko hat von 10 Versuchen 4-mal nicht gefangen. Im Jahr schaffen es ca. 50, 60 Leute. Heuer haben wir bis jetzt 16 Leute, die den Ball gefangen haben. Die sind ja von Tausenden. Wenn du es schaffst, bist du die Nummer 17.
Na dann. Ich gebe mein Bestes.
Okay. Bist du bereit?
Nein, aber fang an.
Achtung! Zweiter Versuch. Was zuckst denn so komisch? Achtung. Und der dritte Versuch. Bevor ich es vergesse zu sagen, dieses Spiel kann mit Wii, PlayStation und Xbox spielen. Und zwar, du nimmst sie aus der Steckdose raus. Ein tolles Spiel. Achtung. Ah. Applaus! Vielen Dank. Möchte ich zu diesem Spiel, das mache ich seit 18 Jahren, eine Geschichte erzählen und dann komme ich so langsam zum Schluss. Ich habe dieses Spiel vor 3-4 Jahren in einem Kinderheim am Bodensee trainiert und da waren 70, 80 Leute. Und 10 Betreuer circa, Presse war da, ein paar Eltern. Wir haben dieses Spiel gespielt und kein einziger hat bis zu diesem Zeitpunkt den Ball gefangen. Und irgendwann, da war ein Junge, ich darf seinen Namen sagen ausdrücklich, der war damals 17, der ist jetzt 19, 20, ging ich zu Percy. Percy wurde von Menschen nicht gut behandelt, dann kam er ins Kinderheim. Da gab es eine Gang von 5, 6 Leuten, die, ich denke, fast jeden Tag auf ihn herumhackten. Und ich ging zu Percy hin, das war pädagogisch eine Katastrophe, aber ich musste meinem Herzen folgen, denn ich habe ihn gefragt, Percy, sollen wir auf die Bühne das vormachen? Man geht nicht zu dem, der am kaputtesten ist. Aber mein Herz sagt, den nimm's jetzt. Ich ging zu Percy hin und gesagt, Percy, ich glaube, wir sollten das zusammen auf der Bühne vormachen. Dann hat er mir 2, 3 schlimme Sätze gesagt, die kann ich heute nicht wiedergeben, die sage ich generell nicht in der Öffentlichkeit. Aber sie waren sinngemäß so, ich habe noch nie etwas gekonnt, ich bin zu nichts fähig und ich werde auch nie etwas können. Dann habe ich gesagt, Percy, das haben andere über dich ausgesprochen. In den Augen Gottes bist du unfassbar wertvoll. Und sage ich, und außerdem habe ich gesagt, Gott hat dich lieb und ich habe dich auch lieb. Dann sagt er, du glaubst an mich? Sag ich, na klar. Das wäre ich doch nicht hier. Dann probiere ich es. Dann gehen wir auf die Bühne, müsst ihr euch vorstellen, ungefähr 100 Leute unterhalb von uns und der Anführer in der ersten Reihe mit seinen 5, 6 Kumpels. Als die sahen, dass ich Percy mit auf die Bühne nahm, haben sie sich gegenseitig so gepusht. Ah, der Percy, der kann doch nichts. Was macht Percy? Er schaut wieder in die erste Reihe. Schau nicht auf die Leute, habe ich gesagt, die dir wehtun, die dich runterziehen. Denen hat man doch auch wehgetan. Hör auf meine Stimme. Gib dein Allerbestes, dann kannst du auch verlieren. Wie mit meiner Tochter, gib dein Allerbestes. Wenn ein 6er dabei rauskommt, dann ist es auch so. Das meine ich wirklich so. Und dann fing ich hinter seinem Rücken an zu beten. Mein Gebet war folgendermaßen, sage ich, lieber Gott, ich weiß, es gibt so viel Elend und Hunger auf der Welt, aber meine Bitte ist, dass er den Ball fängt. Das habe ich wirklich gebetet. Wisst ihr, was dann passiert? Er fängt zum ersten Mal den Ball, er fängt ein zweites Mal den Ball und er schafft etwas, was nicht mal Wladimir Klitschko geschafft hat 1999 beim Pressetraining in Stuttgart. Er fängt dreimal hintereinander den Ball. Die Halle, ja. Die Halle tobt und der Anführer saß in der ersten Reihe drin und fing leicht an zu klatschen. Und ihr wisst ja, Menschen, die Gewalt ausüben, die müssen immer so hart reden. Man muss sie gesund lieben. Und da bin ich zu einem Anführer hin und habe gefragt, sage ich, wie hat er es gemacht?
Er bekommt meinen Respekt.
Und dann habe ich ihm Folgendes gesagt, vor versammelten Mannschaft. Diese Medaillen beziehe ich von Uhrenschmuck Nille im Bopfingen. Die eine kostet 1,95. Und der Herr Nille hat gesagt, wenn du 100 Stück nimmst, kriegst du für 1,75. Damit habe ich Tausende von Menschen geehrt. Ich habe sie Senioren, Kindern, Jugendlichen, Eltern um den Hals gehängt und mein Team auch. Wisst ihr, was passiert? Menschen rennen nach Hause. Ich war auf dem Konfi-Camp in Breitenberg. Da habe ich einem 14-Jährigen die Medaille gegeben. Der hat mir kurz vor Weihnachten geschrieben, ich habe keinen einzigen Menschen mehr in meinem Leben. Jeden Abend halte ich deine Medaille fest. Du hast mich geehrt. Du hast mich geehrt. Wisst ihr, was passiert, wenn man Menschen ehrt? Wisst ihr, was ich gemacht habe mit meiner Tochter, die wird 8 morgen, mit meiner Nichte, die wird 5? Wir haben am Muttertag 300 Rosen uns besorgt und sind zu den Alten, sind durch die Straßen gefahren und die zwei Mädels haben die Rosen gegeben. Wisst ihr, was passiert ist? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Blumenladen hat mich unterstützt, hat mich nur 100 Euro gekostet. Was für ein Fest. Die Omas haben in unserem Arm geweint. Sie haben gestrahlt, wenn wir sie geehrt haben. Wisst ihr, was passiert, wenn du einem Menschen die Medaille am Hals hängst? Das mache ich in Schulen mit Jugendbanden. Überall hängen sich diese bescheuerte Blechmedaille am Hals. Und es verändert Menschen. Es verändert Menschen. Ich bin dann zu dem Anführer hin und habe gesagt, weißt du, ich habe schon viele Medaillen überreicht. Möchtest du probieren?
Kann ich machen.
Da kam der auf die Bühne. Wisst ihr, was jeder gespürt hat? Auch der größte Atheist. Ein Wunder. Gott ist gekommen. Gott hat diese kleine Halle, wo so viel Hass und Lieblosigkeit war, er hat sie besucht. Ich stand oben auf der Bühne und habe geweint. Wisst ihr, ihr kennt den Film Bruce Allmächtig. Da sagt Gott, viele Menschen wollen immer, dass alles ich für sie mache, wollen ein Wunder und vergessen, du bist das Wunder. Wenn du deinen Eltern Liebe aussprichst, das ist ein Wunder. Wenn du deinen Klassenkameraden heute anrufst und sagst, wenn die Ferien zu Ende sind, ich bin an deiner Seite. Vergib mir, wo ich einen Fehler gemacht habe. Das ist ein Wunder. Wenn ihr viel mehr eurer Sehnsucht folgt, das ist ein Wunder. Wenn ihr Oma und Opa besucht, das ist ein Wunder. Du bist ein Wunder, sei selbst das Wunder. Und dann nimmt er diese Medaille und hängt sie ihm um den Hals. Wisst ihr, was der sogenannte Held, Anführer der Gang gesagt hat? Er hat gesagt, Micha, gib mir das Mikrofon, ich habe was zu sagen. Er sagt, Leute, ich muss mit euch reden. Er hatte Tränen, er hat gesagt, jahrelang quäle ich nicht nur ihn, sondern andere. Ich habe gedacht, das wäre stark. Ich habe gedacht, es wäre toll, andere zu schikanieren, auszulachen, Späßler zu machen. Aber als ich ihm gerade eben die Medaille um den Hals hängte, war alles anders. Ich habe gefragt, wie war's? Es war echt und es war gut. Am nächsten Tag schreibt mir Percy eine E-Mail. Da war ein Satz drin. Micha, es war der schönste Tag in meinem Leben. Nicht, weil er dreimal den Ball gefangen hat. Wisst ihr warum? Er wurde geehrt. Wir müssen einander ehren. Wir müssen diejenigen, die gemein zu uns sind, noch viel mehr ehren als die anderen, weil die brauchen uns noch viel mehr. Und eine Woche später schreibt mir der Heimleiter, nichts mehr ist in meinem Heim, wie es einst war, aus zwei Gründen. Weil einer gemerkt hat, er darf schwach sein, er darf Fehler machen, aber wenn er sein Bestes gibt, kann Großes dabei rauskommen. Und selbst wenn er versagt, es ändert nichts an seinem Wert. Und der andere weil er gemerkt hat, wie schön es ist, Menschen zu ehren. Für mich waren beides Helden. Und jetzt habe ich eine Bitte. Tust mir einen Gefallen? Du folgst es nicht deinem Verstand, sondern deinem Herzen und ehrst einen Menschen, das, was in deinem Herzen ist. Die Strecken nimmst nicht, gell? Und kommst du auch zu mir? Was dein Herz sagt. Da dürft ihr klatschen. Wisst ihr, was mir Leute schon geschrieben haben? Dass es ihr Leben verändert hat. Manchmal sage ich zu den Leuten, am liebsten würde ich 8 Milliarden Medaillen kaufen. Diese Welt ist so kaputt. Und erwarte von dieser Welt gar nichts. Aber lieb sie einfach. Lieb die Menschen. Fang an, die Menschen zu lieben. Und wenn du sie veränderst, dann treibst du sie weg. Und so möchte ich euch am Schluss ein paar Dinge aus meinem Herzen berichten und von Maya und der Johannes darf mich begleiten. Ich möchte euch die 4 Dinge da lassen, die ich in jedem Vortrag da lasse, in jedem christlichen Vortrag. Die anderen wollen ja von Gott nichts wissen und das respektiere ich. Ja, und ich bete aber trotzdem für die Leute. Und, ja. Es sind 4 Arten der Vergebung, die uns stark machen, die nicht nur die Männer zum Mann machen, sondern vor allem auch die innere Schönheit der Frauen wieder neu wecken. Das erste ist die Vergebung Gottes. Die kostet gar nichts. Gott sendet seinen Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr. Nicht, dass er uns ein Universum gab oder ein höheres Wesen oder irgendetwas anderes, sondern seinen Sohn. Das zweite ist, vergib dir selber. Denn wenn du dir selber nicht vergibst, dann läufst du mit einer Menge Schmutz und Dreck rum und manchmal kannst du dich gar nicht richtig annehmen. Und wenn du dich nicht richtig lieb hast, dann kannst du andere nicht lieben. Und wenn du dich nicht lieb hast, leidet Ernährung, Pflegen, Schützen. Wenn du dich lieb hast, ernährst du dich anständig, du pflegst dich und du setzt Grenzen. Das dritte ist, vergib jeden Menschen, der dir wehgetan hat. Jeden Menschen. Ich habe dem Unfallverursacher meiner Familie vergeben. Noch während meine Frau um ihr Leben kämpft, sie hat über 50 Knochenbrüche gehabt. Sie hat 2 Wochen um ihr Leben gekämpft. Da bin ich zu einem Unfallverursacher, der relativ unverletzt war. Er macht mir die Tür auf und sagt mir, Herr Stahl, Sie können alles mit mir tun, was Sie wollen. Ich sage, es ist gut. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Er fragt mich, warum. Ich sage, weißt du, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe Angst, wenn das Telefon klingelt. Und wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen und Wut zu haben, werde ich die letzte Kraft verlieren. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Und das dritte ist, um Vergebung bitten. Du wirst keinen Menschen wegtreiben, keinen einzigen. Und wenn der Herr aller Herren hat Füße gewaschen, dann kannst du um Vergebung bitten. Du machst dich nicht klein, das ist Größe. Und in diesen 4 Vergebensarten sind 3 Freundschaften enthalten. Die Freundschaft zu dir selber, zu deinem Nächsten und zu Gott. Und so möchte ich euch ein paar Zeilen von Maya vorlesen, die ich 9 Monate lang begleiten durfte und sie mich. Das ist Maya. Sie starb am 18.03. letzten Jahres nach 28 Operationen. Und sie hat gesagt, ich gehe nach Hause. Ist alles okay? Und ihr Abschiedsbrief hatte den Titel Post aus den Wolken. Wer von euch im Hospiz arbeitet oder einen schweren Verlust hat, der kommt zu uns, gibt mir seine Daten, wir schenken euch die Bücher. Maya wollte die Welt verändern. Und dieses Buch ist heute in vielen Gefängnissen und Hospizen. Maya hat übrigens nie geklagt. Es ist alles gut. Gott sagt mir jeden Tag, wie lieb er mich hat. Und Mayas Wunsch war, mich auf Gottesdienste und Vorträge zu begleiten. Hier ihre Sätze. Das Foto ist übrigens aufgenommen worden, wenige Wochen vor ihrem Tod. Sie war glücklich. Maya, ich weiß, du hörst uns. Du hast gesagt, du sitzt oben auf einer Wolke und freust dich, wenn Menschen zu Jesus finden. Hier die Zeilen. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Lieber habe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als 100 Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Einen Vortrag beendete sie mal mit: Lebt miteinander in Liebe. Ehrt eure Eltern und wertschätzt sie und bedenkt, auch sie haben es oft nicht einfach. Versöhnt euch bitte nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht, denn ihr wisst nie, was der Morgen bringt. Und legt dein kleines Leben in Gottes große, weiche Hand. Ich würde gerne beten für uns alle. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Der Ich Bin Da, Gott, ist jetzt da. Du kennst den Grund unserer Seele. Du siehst manche Ausweglosigkeit, du siehst manche Unordnung und du siehst die Dunkelheit. Und so bitten wir dich, in unserer Dunkelheit sei du uns das Licht. In unserer Ausweglosigkeit sei du uns der Weg. In all unserer Unordnung schenke du uns Ordnung. Und so segne uns, du guter Gott, unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die endlich gesagt werden müssen. Segne unsere Hände, damit wir uns in den Arm nehmen können, dass wir uns schützen und helfen, dass wir Geborgenheit geben und dass wir heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa, wie kein Papa es sein kann. Es segne uns Jesus Christus, der König der Könige, der liebevollste Fußpfleger und Frühstückszubereiter, der je die Welt betreten hat. Und der Heilige Geist, der euch ermutigt, euch tröstet und euch die Gewissheit gibt. Ihr seid nie allein. Und einen Satz muss ich euch noch sagen. Vor kurzem habe ich einen Vortrag gehabt und ein Mann kam weinend zu mir und sagt, mein Vater ist letzte Woche gestorben. Wir hatten jahrelang keinen Kontakt. Ich bräuchte nur noch eine einzige Minute. Jetzt überlegt ihr mal, wo ihr diese eine Minute noch habt. Heute noch, nicht morgen. Danke, Johannes. Und noch nicht klatschen, weil jetzt, ich spüre das oder ich sehe, dass manche geweint haben. Und ich möchte das Ganze mit einer Abschlussgeschichte auflockern und dann bin ich fertig. Ich habe vor 8, 9 Jahren einen großen Vortrag halten dürfen, da waren aber über Mehrzahl Frauen. Ja. Und da habe ich zu den Frauen Folgendes gesagt, sage ich, liebe Frauen, habe ich gesagt, welche Frau will schon einen Mann, der immer lieb und nett ist? Und dann ging ich zu der ersten Frau hin, da war so schweigend dann im Publikum, ja, hinten standen ein paar Männer. Und dann ging ich zu der ersten Frau hin, habe gesagt, gute Frau, die war so Anfang 50. Sag ich, angenommen, du hättest die Wahl zwischen zwei Männern. Typ A kommt um 16.30 Uhr nach Hause, guckt seine Lieblingssendungen an, Flasche Bier auf den Tisch und zieht die Jogginghose hinauf bis an die Brustwarzen. Ja. Oder ein Typ wie Highlander. Braveheart, Gladiator, Robin Hood. Und dann ging ich zu der Frau hin, hebe das Mikrofon unter die Nase, sage ich, wen würden Sie nehmen? Typ A, der immer lieb und nett ist, mit der Jogginghose bis hierher, oder Robin Hood? Und dann guckt die Frau nach links, nach rechts, schaut über die Schulter, wendet sich mir wieder zu und schiebt das Mikrofon weg und sagt, ich kann nichts sagen, mein Mann steht da hinten. Ja. In diesem Sinne, liebe Männer, stillt eure Sehnsucht, geht mit reichlich Liebe in diese Welt hinaus, sprecht die Liebe aus und erlebt wieder Abenteuer, stillt eure Sehnsucht, behüt euch alle Gott, danke.
Also, wer kommt, der kann schon mal kommen, ich bin da, gell?